Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Mit Ute Wegmann und zwei Münchner Jurorinnen, die heute zugeschaltet sind. Die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek, Christiane Rabe, und die Journalistin und Kinderbuchexpertin der Süddeutschen Zeitung, Roswitha Budeus-Budde. Wir stellen Ihnen die besten 7 Bücher des Monats Juli vor und wie so oft eine bunte Mischung für alle Altersgruppen. Für die Jüngeren ein großartiges Sachbuch über die Natur, eine Märchenanthologie und ein Sommerbilderbuch. Für die etwa 10-Jährigen 2 illustrierte Kinderbücher, in denen auf sehr unterschiedliche Weise Freundschaftsthemen verhandelt werden, und 2 Jugendromane aus Amerika. Der Sommer macht ernst, auch dieses Jahr. Da wünsche ich mir doch auch, wie Alvina, die Protagonistin unseres Bilderbuchs, ein paar Tage Ferien am Meer zu buchen. Vor uns liegt als erstes also das Bilderbuch Alvina und Nelly von Heribert Schulmeier. Ein Kölner Illustrator, Jahrgang 54, der schon seit vielen Jahren, man muss eigentlich sagen Jahrzehnten, Kinderbücher bebildert. Pixies bei Carlsen, Erstlesebücher bei Ravensburger, comicartige Strips in der Kuhlmann-Reihe von Rüdiger Bertram. Aber jetzt Text und Bild aus einer Hand. Eine Geschichte über eine besondere Freundschaft. Im Vor- und Nachsatz lässt der Autor uns durch Skizzen schon an den Studien und Fingerübungen teilhaben. Christiane Rabe, wer sind Alvina und Nelly und was verbindet die beiden?
Alvina ist eine etwas ältere Frau, die Urlaub machen möchte und in einer Pension Unterkunft bekommt. Und dort trifft diese Alvina ein Mädchen und das ist Nelly. Und Nelly ist alleine in dieser Pension. Die Pension wird von der Tante geführt. Und die beiden verbindet sofort eine Art Seelenverwandtschaft. Und sie verbringen ein paar wunderbare, herrlich sommerleichte Tage. Sie sind am Strand, sie durchwandern die Dünen, sie sammeln Muscheln, sie sitzen im Café, essen Eis und so weiter. Und am Ende muss Alvina diesen Ort wieder verlassen. Also eine ganz einfache Geschichte, in der aber in einer Art und Weise Sommerglück vergegenwärtigt wird in sommerleichten, lichtdurchfluteten, impressionistischen Bildern, die eben diese Atmosphäre sehr zart und sehr berührend auch einfängt, denn so ein Glück muss auch erinnert werden und in dieser Erinnerung, dieser Augenblicke liegt auch eine Melancholie und das ist der Sound, das ist eigentlich der Ton, den dieses Buch durchzieht, für mich ein wunderbares Sommerbuch.
Frau Rabe, Sie haben schon kurz gesprochen über die Illustrationen. Heribert Schulmeier hat Aquarelle geschaffen. Was kann man noch zu den Bildern sagen?
Spannend ist dabei, das hatten Sie schon erwähnt, dass es eine Art Rahmengeschichte gibt, das sind die Skizzen. Also der Illustrator fährt ans Meer und beobachtet dort die Menschen und das sind ganz locker hingeworfene Skizzen. Einige Szenen findet man wieder in den Bildern. Die Bilder sind komplett anders. Das sind fertige kleine Aquarelle, in denen einfach nur mit Licht und Farbe so etwas wie Atmosphäre erzeugt wird und ein erwachsener Leser wird sofort in diesen Bildern natürlich Vorbilder wie Adolf Menzel, aber auch Hopper erkennen. Das heißt, über diese Bezüge wird eine ganz bestimmte Stimmung transportiert, sodass hier mit Motiven und mit dem Impressionismus gespielt wird. Das ist ganz faszinierend und damit wird diese melancholische, dieser Sound, von dem ich sprach, der wird auf diese Art und Weise erzeugt.
Alvina und Nelly, 48 Seiten, erschienen beim Atlantis Verlag ab 5 Jahre. Es gab und gibt viele Bücher für Kinder, die sich mit Tieren, Bäumen oder Pflanzen beschäftigen. Die Natur, ihre Wichtigkeit für unser Leben und Überleben ist mehr denn je Thema. Aus Portugal kommt nun ein umfangreiches Naturbuch, geschrieben von einer Biologin, Maria Ana Peixe Dias, und einer Ökologin, Inês Teixeira do Rosário. Die Natur, entdecke die Wildnis vor deiner Haustür, so der Untertitel. Auch ein Buch für Stadtkinder über Bäume, Vögel, Blumen, das Leben am Strand, Sternbilder und Wetter. Mit diesem Buch, sagen die beiden Autorinnen, wollen wir dich nach draußen locken oder dich auch zur Not ein bisschen schubsen, so heißt es im Vorwort. Roswitha Budeus-Budde, gelingt das und wie ist das Buch, das ja auch eine Art Naturführer ist, aufgebaut?
Das gelingt wunderbar. Also über diesem Buch könnte eigentlich nur stehen, raus mit euch, schaut, was bei euch im Vorgarten blüht und wächst, schaut, was ihr am Sternenhimmel seht und schaut mal ganz genau zum Beispiel, wie der Regenwurm aussieht. Das Besondere an diesem Buch ist nämlich, dass nicht nur immer wieder biologisches Fachwissen sehr gut kindlich aufbereitet erscheint, sondern dass die Kinder zum Experimentieren aufgerufen werden. Macht mal selbst, holt euch mal den Regenwurm und schaut, warum der sich so krümmt.
Nun habe ich ja gesagt, das Buch kommt aus Portugal. Und beim Lesen ist mir aufgefallen, dass das Buch durchaus Bezüge hat zu Deutschland. Ich gehe davon aus, dass die beiden Autorinnen das nochmal speziell wirklich für Deutschland und wahrscheinlich für jeden Kulturraum, in den es übersetzt wurde, überarbeitet haben.
Vielleicht bei den Stellen über den Wald und bei den Stellen über die Tiere in der Stadt. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie da nochmal in deutschen Hinterhöfen und Vorderhöfen geschaut haben.
Aber Sie sprechen ja auch über die Zugspitze und das sind ganz, ganz klare deutsche Landschaften, die beschrieben sind. Das ist mir schon aufgefallen, aber ich finde es eben auch eine ganz ungewöhnliche, so fast Gebrauchsanweisung für Kinder, die Schönheit der Erde, der Natur, der Umwelt zu entdecken. Und das ist nebenbei natürlich großartig illustriert. Also das ist ein Aspekt, der diesen Sachteil und diese Aufforderung, der hat ja einen Aufforderungscharakter, eben nochmal mit atmosphärischen Illustrationen, die mich sehr fasziniert und gefesselt hat.
Na, die Illustrationen haben was Geheimnisvolles, weil es taucht immer der rote Fuchs auf. Und dieser rote Fuchs ist mehr als ein Wegweiser, sondern der rote Fuchs geleitet eigentlich die Kinder durch das Buch und bringt sie dazu, jetzt aber mal rausgehen.
Die Bilder sind herausragend, da stimme ich Ihnen absolut zu. Sie sind von Bernardo Cavallo, er ist 1973 in Lissabon geboren und er ist uns hier in Deutschland bekannt durch das Bilderbuch »Hier kommt keiner durch«. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, was für eine Art von Bildern er geschaffen hat. Er arbeitet ja hier mit luftigen Schwarz-Weiß-Aquarellen.
Die wechseln sich aber ab mit den Bildern, die mehr biologische Hinweise geben. Zum Beispiel diese ganzen Tafeln mit Schmetterlingen, diese ganzen Tafeln, wie Flügel gebaut sind. Die Mischung ist ganz besonders, weil die Biologie ja auch im Mittelpunkt steht.
Ja, das sind natürlich Sachillustrationen auf der einen Seite, aber dann wechseln sie ab mit diesen atmosphärischen Illustrationen. Und das Interessante sind natürlich wirklich diese Schwarz-Weiß-Aquarelle, in die dann fast hart hineingezeichnet sind mit Strichen die Konturen der Kinder, die rauskommen, über den Zaun springen, einfach die Natur erleben sollen. Und das hat was sehr, sehr Einladendes.
Zu Recht große Begeisterung für das Sachbuch »Die Natur – Entdecke die Wildnis vor deiner Haustür« von Maria Ana Peixe Dias und Ines Tejera do Rosario und natürlich von Bernardo Cavallo. Ab 5 Jahre verabschieden sich die drei mit den Worten »Also draußen wartet die große, weite Welt auf dich. Wir wünschen dir viele spannende Abenteuer.« 29 Märchen hat die Entwicklungspsychologin und Psychotherapeutin und Dozentin Barbara Senkel zusammengetragen. Von Frau Holle über die Bremer Stadtmusikanten zu Schneeweißchen und Rosenrot. Aber auch weniger bekannte Titel findet man wie Der Knabe Bäbele oder Der Geist im Glas. Ein umfangreiches Buch mit 300 Seiten und ganzseitigen Bildern der bekannten Münchner Illustratorin Rotraud Susanne Berner, die mit vielen Preisen für ihr komplexes Werk ausgezeichnet wurde, zuletzt mit der Hans-Christian-Andersen-Medaille. Als die Tiere in den Wald zogen, mit dem Untertitel »Starke Märchen für starke Kinder«. Roswitha Budeus-Bude, wie sind die Märchen unter den einzelnen Kapitelüberschriften eingeordnet und was ist mit der Stärke gemeint? Was ist ihre Stärke?
Also die Stärke, die die Kinder in diesen Märchen entdecken sollen, zeigt sich schon immer im Titel der Kapitel. Da heißt es dann, glücklich Kränkungen zu überwinden, glücklich den eigenen Weg zu gehen. Diese Märchen präsentieren sich zuallererst als eine Handreichung für Erwachsene in meinen Augen. Und die Klammer zu Kindern kommen über die Bilder von Rotraud Susanne Berner. Die Autorin, die Sammlerin dieser Märchen, ist ja jemand, der als Psychologin arbeitet. Es sind therapeutische Erläuterungen. Dieses Buch will Eltern zeigen, was Märchen erreichen. Und so ist auch jedes Märchen aufgebaut. Erst kommt ein ganz, ganz kurzes Kapitel darüber, wie das Märchen einzuordnen ist, für welches Alter es ist. Dann kommt das Märchen, meistens Grimms Märchen, in der ursprünglichen Form. Bei manchen Begriffen ist in der Klammer dahinter der moderne Ausdruck, dass Kinder überhaupt was verstehen. Dann kommt nochmal eine psychologische Erläuterung, wie man die Märchen einsetzen kann.
Wir haben also im Grunde genommen zwei Ebenen, auf denen das Buch die Leser oder Leserin ansprechen will. Das Märchen an sich und dann eben die Deutungsebene. Mir ist nun aufgefallen, auf der Deutungsebene gibt es oft sehr viel Inhalt statt Analyse. Auf der psychologischen Ebene empfand ich die ein oder andere Interpretation sehr individuell und etwas kurz gefasst. Also da habe ich gedacht, die ein oder andere Interpretation hätte durchaus eine zweite Auslegung vertragen können. Wie haben Sie das gelesen?
Ganz genau so. Es kommt bei ihr ja schon im Vorwort der Hinweis auf Bettelheim. Und den sollte man noch mal lesen. Da merkt man nämlich, wie das, was Sie jetzt kritisiert haben, bei Bettelheim längst überwunden wird. Also diese Märchen sind mir etwas zu therapeutisch. Und es besteht ein bisschen die Gefahr, dass man das jetzt vielleicht als Lehrer oder als Eltern als Handreichung nimmt, um vielleicht dem Geschwisterkind zu helfen, dass es nicht mehr so eifersüchtig auf das große Geschwister ist. Und das ist gefährlich, weil jedes Kind ist anders. Und ich würde mal behaupten, dass Kinder diese Märchen auch ganz anders lesen. Was mich noch gestört hat, ist einfach, dass sie so allwissend damit umgeht. Dass sie meint, man kann das umsetzen, so wie sie das meint. Märchen sind eigentlich keine Erziehungshandreichung. Es fehlt völlig der literarische Ansatz. Es fehlt völlig der Ansatz, der Märchen in die Kultur ihrer Zeit zurückversetzt und daraus auch erklärt. Mit Rotraud Susanne Berner bekommt dieses Buch eine ganz andere Färbung. Es ist nämlich so, dass ihre Figuren, die nehmen jetzt nicht diese Psychologisierung auf, sondern es sind Spielfiguren, die darstellen, wer in den Märchen vorkommt. Und das ist die Brücke zum Kind, weil das Kind in diesen Figuren das Märchen auch ganz anders sehen und lesen kann.
Bei aller Kritik dennoch ein schön gemachtes Buch. Durch die Bilder von Rotraud Susanne Berner, eine Anthologie von Barbara Senkel, Als die Tiere in den Wald zogen, erschienen im Beck Verlag für Kinder zum Vorlesen und für Erwachsene, auch das haben Sie erwähnt, Eltern, Erzieher und so weiter, so ist es zumindest gedacht, die eine Interpretation wünschen. Von den Tieren des Waldes zu einem Haustier, unterwegs mit Kaninchen. Ein Kinderroman, der zweite des 1981 geborenen Benjamin Tienti, der als Erzieher arbeitete und jetzt neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit an einer Schule in Berlin tätig ist. Die Frankfurter Illustratorin und auch Mitglied der Laborgemeinschaft Anke Kuhl hat Kaninchen-Kapitelvignetten und den jungen Andrea gezeichnet. Und nicht nur Andrea und das Kaninchen Michael, sondern auch das syrische Mädchen Fida. Was verbindet die alle, die ich gerade genannt habe, und was ist ihre Geschichte, Frau Rabe?
Die werden durch einen Zufall zusammengeführt. Andrea, ein schüchterner, leicht neurotischer Junge, und Fida, die irgendeine Wut in sich hat, die Taekwondo macht. Und der Vater, muss man erwähnen, er arbeitet in einem Krankenhaus und gabelt die irgendwie auf, die beiden, die Mutter und Fida, und schleppt die in das Haus, wo Andrea mit dem Vater lebt. Andrea ist durchaus offen und interessiert und gespannt, wer da kommt, aber Fida lehnt das alles ab. Und dann gibt es das Kaninchen, das ist eigentlich der wichtigste Freund von Andrea, und durch einen Unfall wird es verletzt und Andrea beschließt, dass das Kaninchen geheilt werden muss und begibt sich auf eine Reise raus aus Berlin durch die Pampa bis in die Nähe nach Freiburg. Das heißt, es ist ein Roadtrip, der dort beginnt mit allen Zutaten, die dazugehören, und Fida macht sich auf die Fersen und die beiden werden dieses Abenteuer gemeinsam meistern. Und es lebt eben wie all diese Road Novel von einem großen temporeichen Erzählstil. Gleichzeitig wird das Tempo zwischendurch rausgenommen. Und es gibt ganz berührende Stellen, natürlich auch von einer flotten Sprache. Und die Kontraste gehören dazu. Und das ist das, was wirklich sehr viel Spaß macht. Der Autor bringt hier auch Erwachsenenfiguren rein, die fast grotesk überzogen sind. Das macht unheimlich viel Spaß. Und eigentlich geht es da in diesem Text um das über sich hinauswachsen natürlich auch um Freundschaft, aber auch um das ungeheuer produktive Potenzial von Gegensätzen, die zusammenkommen und denen eben dieses Abenteuer gelingt.
Nun haben Sie schon gesagt, es ist temporeich erzählt. Was wir jetzt aber unbedingt noch sagen sollten, ist, aus welcher Perspektive es erzählt ist.
Gut, es sind eigentlich zwei Perspektiven. Die eine, das ist für mich auch die Schwäche des Buches, das Kaninchen hat nämlich eine eigene Erzählstimme und dieses Kaninchen spricht so ein bisschen kumpelhaft so, ey Leute, jetzt erzähle ich euch mal, was los ist. Und es wird durch diese Stimme des Kaninchens immer mal zwischendurch eine kleine Pause eingelegt. In diesem temporeichen Erzählung wird mal angehalten. Mich hat das gestört am Anfang. Ich bin richtig reingestolpert, weil es beginnt mit der Stimme des Kaninchens. Das ist für mich eigentlich nicht überzeugend.
Also das hat mich nicht so gestört.
Mich hat das
gestört.
Nein,
das hat mich nicht so gestört, weil diese Kaninchenfigur ja dazu gehört, dass alles übertrieben, überspannt, komisch ist. Große Teile dieses Buches. Und diese Sprache des Kaninchens gehört in meinen Augen zu dieser Komik. Und was mir an dem Buch aufgefallen ist, das Buch gehört in die Reihe der Kinder-Road-Movies, in denen die Mädchen die Stärkeren sind.
Absolut.
Absolut. Und dass der Junge eigentlich durch diese Reise auch seine innere Isolation überwindet, die sich immer darin zeigt, dass er, wenn er nach Hause kommt, erstmal in so einen kleinen Karton kriecht und das Kaninchen kommt dazu.
Mit viel Humor erzählt, unterwegs mit Kaninchen, eine Road Novel von Benjamin Tienti mit Bildern von Anke Kuhl im Dressler Verlag ab 10 Jahre. Für die gleiche Altersgruppe ist das Folgebuch und dennoch etwas ganz anderes. Kinder mit Stern von der Niederländerin Martine Letterie aus Amsterdam. Sie war Lehrerin, schreibt für Kinder und Erwachsene und ihr Schwerpunkt ist der Zweite Weltkrieg. Hier erzählt sie in kurzen Kapiteln Geschichten von Grundschulkindern, angelehnt an Schicksale jüdischer Kinder aus dem Lager Westerbork. Wie verknüpft sie die Einzelschicksale und wie erzählt sie, Roswitha Bodiersbude?
Also dieses Buch hat mich in der Reihe der ausgewählten Titel am meisten berührt. Es sind 6 niederländische jüdische Kinder, die hier abwechselnd erzählen, was passiert. Im ersten Kapitel, so fing es an, 1940, als auf einmal die jüdischen Gesetze kamen, die das Leben stark einschränkten. Dann im zweiten Kapitel im Lager in Westerbork und im dritten Kapitel Frieden. Und jedes Mal erzählt ein Kind nach dem anderen, das ist ja wie so ein literarischer Tanz erst des Entsetzens, dann auch des Unverständnisses.
Ich finde auch, das ist ein ganz außergewöhnlicher Text, sehr still. Und das Besondere ist diese Form der Collage. Also es sind kurze Momentaufnahmen, die erzählt werden. Und dies hat etwas sehr Fragmentarisches, Unvollständiges. Und das spiegelt großartig wieder eigentlich diese Kindheiten, die nicht ausgelebt werden können, die durch den Holocaust zerstört werden. Und so entsteht ein ganz feines Gewebe, was diese Stimmung und einfach auch dieses Entsetzen, was diesen Texten irgendwie unterschwellig mitgelesen wird, sehr, sehr gut wiedergibt.
Das Unglaubliche für mich ist einfach daran, und darum könnte man das auch unseren Kindern hier so gut vorstellen, dass ihnen ein ganz normales bürgerliches Leben auf einmal dieses Entsetzen einbricht. Dass die Kinder nicht begreifen, dass die Erwachsenen nicht begreifen.
Es wird ja nicht nur die Geschichte der Kinder, sondern von Familien erzählt. Und das Faszinierende ist, ganz konsequent wird nur die Perspektive der Kinder beschrieben. Diese Perspektive der Kinder, die nicht ahnen oder nur spüren, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und dieser Schatten wird ja auch in den Illustrationen wieder aufgegriffen. Aber das ist das Besondere. Es ist ein ganz, ganz stilles, bescheidenes Buch, sehr lakonisch. Es ist ja überhaupt nicht dramatisch erzählt. Es ist sehr beschreibend. Uns stockt manchmal der Atem. Ich glaube nicht, dass Kinder ganz bestimmte Szenen so lesen wie wir. Für mich war eine Szene ganz, ganz großartig. Da spielen zwei Jungen mit den Autos. Der eine ist Jude, der andere ist Halbjude. Und dann sagt dieser Junge, der Halbjude ist, zu dem anderen, wenn ihr abgeholt werdet, dann schmeißt doch deine Autos aus dem Fenster, damit ich danach damit spielen kann. Das ist etwa so eine Situation, die mich sehr gepackt hat. Und am Ende taucht es übrigens wieder auf. Da sind die im Lager, diese Familie, und bekommen ein Paket von den Nachbarn. Und da ist ein rotes Auto drin. Von dieser Sammlung, ja.
Juli Völk hat die Bilder geschaffen. Juli Völk wurde in Wien geboren, studierte in Hamburg, ist ist mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Sie war sehr erfolgreich in den letzten Jahren, auch mit eigenen Geschichten, meist Bilderbüchern, die oft auch ohne oder mit wenig Worten auskommen. Es sind auch hier typische Julie Völk-Kinder. Sie macht immer die Kinder mit so kleinen roten Wangen. Aber bitte noch ein Wort zu der Illustration, die ja doch hier anders ist als in den anderen Büchern, die Julie Völk bebildert hat.
Sie hat sich völlig zurückgenommen. Es sind immer nur fast fragmentarische Bilder.
Es wird ganz stark mit diesen Proportionen gearbeitet, dass man eine große schwarze Stadt hat, das aquarelliert und dann ganz, ganz kleine Kinder.
Martine Letterie und Julie Völk, Kinder mit Sternen, ab 10 Jahre im Carlsen Verlag. Zu Gast im Studio sind heute die beiden beste 7-Jurorinnen Christine Rabe und Roswitha Bodeus-Budde. Alle Angaben zu den Büchern, auch die Übersetzer, finden Sie auf der Deutschlandfunk-Seite deutschlandfunk.de. Wir kommen jetzt, es bleiben nur noch wenige Minuten Zeit, zum Jugendroman und hier zu einem sehr besonderen Bus 57 nach einer wahren Geschichte erzählt von der New York Times Journalistin Dashka Slater. Im Mittelpunkt stehen zwei Jungen, Sascha und Richard. Christiane Rabe, wie ist die Geschichte erzählt dieser beiden Jungen?
Bus 57 geht durch Oakland und da passiert Folgendes. Ein Junge, der gleichzeitig einen Rock trägt, also eine sexuell sich als Agenda bezeichnet, schläft in dem Bus und eine Gruppe von Jugendlichen, afroamerikanischen, albern herum und einer zündet den Rock an. Der Junge, der trägt schwerste Verbrennungen davon und der Täter kommt ins Gefängnis. Die Journalistin, Autorin des Buches, hat diese Geschichte beschäftigt, von Anfang an auch nicht mehr losgelassen und sie hat dann versucht, die Biografien dieser beiden Jugendlichen auszuleuchten, ist ihnen sehr, sehr nahe gekommen, hat mit Freunden gesprochen und es gelingt ihr ein bisschen, diese Frage, wer ist hier eigentlich Opfer und Täter, zu hinterfragen. Und am Ende hat man doch als Leser den Eindruck, dass es nur zwei Opfer gibt. Es geht um sehr unterschiedliche Lebensmilieus. Es geht letztendlich in diesem Buch um Moral, um Geschlecht und strukturelle Gewalt, die hier durch dieses dramatische Ereignis sozusagen in diesem Spiegelglas thematisiert wird. Sie versucht auch eine adäquate Sprache dafür zu finden. Das ist ganz besonders, dass sie eine genderqueere Sprache für Sascha, den Jungen, der Opfer wird in dieser Geschichte, nach so einer Sprache sucht. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu lesen. Auf der anderen Seite wirklich der Versuch, sich diesen beiden Figuren zu nähern. Ich finde, das ist zu dem Thema eben auch sexuelle Identität ein ganz gelungener Beitrag.
Sie haben es gesagt, es ist wirklich eindrücklich, wie es der Autorin gelingt, beiden Seiten gerecht zu werden. Sie zeigt die schwierigen Ausgangssituationen beider Jugendlicher, aber auch ihre fürsorglich liebenden Familien. Und sie zeigt die gesellschaftlichen, vor allem juristischen Positionen und auch Mängel. Im nüchtern, eher dokumentarischen Ton in kurzen Kapiteln, spannend, aufschlussreich und klug. Dashka Slater, Bus 57, eine wahre Geschichte bei Löwe, 398 Seiten, ab 14 Jahre. Wer bin ich? Welche Norm will ich erfüllen? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Pubertätsfragen. Fragen, die den Ich-Erzähler Noah auf subtile Art beeinflussen. Er nimmt plötzlich Dinge anders wahr und glaubt, dass ihn jemand manipuliert, womöglich hypnotisiert hätte. Ganz schön kaputte Tage oder wie Noah Oakman sie sieht. Aus dem Amerikanischen kommt dieser Jugendroman. Was ist das Besondere, Roswitha Bodeus-Budde?
Das Besondere ist, dass dieser Roman anfängt wie die vielen Highschool-Geschichten, die wir schon kennen. Und auf einmal fragt man sich irritiert, was passiert da jetzt eigentlich? Der Junge befindet sich auf einer ganz anderen Wahrnehmungsebene. Alles um ihn herum, alles was passiert, erfüllt seine Wünsche, beantwortet seine Fragen. Was steckt dahinter? Und das wird ganz langsam erzählt, weil der Autor nämlich etwas Raffiniertes macht. Er spielt mit der Zeit. Er dehnt die Zeit. Das erwartet vom Leser, dass er dranbleibt. Aber es entsteht auch so ein Sog. Man will einfach wissen, was geschieht da wirklich?
Jetzt haben Sie gesagt, es wird langsam erzählt, aber man kann ja schon sagen, dass es durchaus sehr schnelle, auch jugendsprachliche, witzige Dialoge sind, in denen dort kommuniziert wird.
Die Sprache ist besonders. Die Sprache ist wirklich nicht so, wie man sie aus normalen Highschool-Geschichten kennt, aber trotzdem wird mit der Zeit gespielt. Es ist nicht einfach zu lesen, aber es spielt mit der Realität Jugendlicher.
Ganz schön kaputte Tage oder wie Noah Oakman sie sieht. 434 Seiten, erschienen im Arena Verlag. Das war das Lesefutter für Juli. In Nordrhein-Westfalen beginnen nächste Woche die Ferien. Also nichts wie in den örtlichen Buchhandel und eingekauft. Ich danke der Jury, besonders den beiden Damen aus München, Christiane Rabe und Roswitha Budeus-Budde. Hier folgt nun Computer und Kommunikation. Bleiben Sie mit uns in Kommunikation, vor allem in heißen Zeiten. Ein sonniges Wochenende wünscht Ute Wegmann.